Also Behörde hören wir natürlich nicht so gern. Das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum ist ein Forschungsinstitut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Wir sitzen in Oberpfaffenhofen, etwa 20 Kilometer westlich von München. Und wir haben die Aufgabe, Satellitenbilder, also von Satelliten, die um die Erde kreisen und die Erde aufnehmen, zu empfangen. Dafür haben wir Empfangsanlagen, Antennen, zum Beispiel in Oberpfaffenhofen, aber auch in der Antarktis oder in Mexiko stehen. Die Daten müssen verarbeitet werden. Wir benutzen diese Daten, können wir später was dazu sagen, um eben Erdbeobachtung zu machen, um Veränderungen auf der Erde zu zeigen und zu dokumentieren. Und wir archivieren die Daten langfristig, weil Satellitendaten sind hochinteressant, wenn sie neu sind, also aktuell sind. Und dann, ja, dann werden sie ein bisschen uninteressanter, aber so nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren gräbt man sie wieder aus, weil dann kann man Veränderungen zeigen. Und das ist auch das, was im Buch passiert ist. Wir haben Satellitenbilder benutzt, um die Veränderungen, die in erster Linie durch den Menschen auf der Erde passieren, zu zeigen und zu dokumentieren. Und das kann man eben aus dem Weltraum am besten machen.
Wir werden gleich einige dieser Fotos, dieser, auch wenn sie schreckliche Wahrheiten zeigen, nämlich durchaus auch den Klimawandel, trotzdem wunderschönen Fotos hier sehen können. Ich bitte da die Zuhörer beim Deutschlandradio gleich mal um Entschuldigung. Die werden von dem Buch etwas weniger Informationen haben, aber wir haben genug zu reden. Und Reinhold Messner, den ich auch recht herzlich hier begrüße, der hat einen Artikel für dieses Buch geschrieben. Warum haben Sie sich dazu bereit erklärt? Warum ist das Ihr Anliegen, bei diesem Buch dabei zu sein?
Also ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben die äußersten Ränder der Erde kennenzulernen, also die Antarktis, Nordpol, Grönland, die großen Berge im Himalaya, aber auch die großen Wüsten, das Zentrum der Sahara oder zum Beispiel die Gobi. Und dort habe ich den globalen Wandel erlebt, gesehen. Also die sozialpolitischen Veränderungen, aber vor allem die ökologischen Veränderungen. Und in diesem Buch, das fasziniert mich so, kann eigentlich jeder, der nicht die Mittel hat, nicht die Möglichkeiten hat, nicht die Zeit hat, auf den Everest zu steigen oder zum Südpol zu reisen, dieses alles begreifen, wie sich die Welt verändert, vor allem in ökologischer Hinsicht, wie sich die Wüsten ausweiten, wie sich die Gletscher zurückziehen in den Alpen oder riesige Stücke in der Antarktis am Rande vom Backeis abbrechen und in den Ozean hinausdriften. Und wir können im Grunde uns nur an diese Situation anpassen oder auch uns verändern in unserem Verhalten, wenn wir begreifen, wie und warum sich die Welt verändert. Und dieses Buch gibt eben die Möglichkeit, jeder Mann und jeder Frau zu verstehen und zu greifen. Ich spreche wirklich vom Greifen und Begreifen, warum das alles so ist und wie das ist. Es gibt keine bessere Übersicht als jene aus der Entfernung des Satelliten auf die Erde, die uns kapieren lässt, wo wir eigentlich wohnen, was unser Habitat ist und dass dieses Habitat auch noch für ein paar Generationen einigermaßen belebbar sein sollte, das wissen wir alle. Aber wir glauben zum Teil ja nicht, was da passiert, wenn wir dieses Buch oder diese Bilder nicht sehen.
Das Buch nochmal, Globaler Wandel, die Erde aus dem All. Sie sprechen ganz ausdrücklich im Titel nicht von Klimawandel. Das hätte vielleicht sogar nochmal die Verkaufszahlen befördert, weil Klimawandel ist im Moment ein Thema, über das reden alle. Sie wollen aber den Wandel auf dieser Erde aus menschlichen Gründen, aus Gründen der Natur insgesamt darstellen. Welche Beispiele gibt es außer dem Klimawandel denn noch?
Die Bilder, die wir zeigen, oder die Veränderungen, die sich auf der Erde im Moment abspielen und schon seit längerer Zeit abspielen, sind ja nicht auf den Klimawandel beschränkt. Es ist ja nicht nur das Klima, das sich verändert. Das ist eine Folge der Veränderung. Und wir wollten eben alle menschengemachten Prozesse, die auf der Erde sich abspielen, sei es auf den Landoberflächen, in der Atmosphäre natürlich auch das Klima, aber eben auch andere Aspekte zeigen. Und es geht in erster Linie eben um menschengemachte Prozesse. Es geht nicht um Naturkatastrophen. Also auch das wird ja häufig noch unter dem Klimawandel und dem globalen Wandel gleich mit zusammengefasst. Darum geht es nicht. Es geht um menschgemachte Veränderungen.
Jetzt haben wir so viel über diese Fotos geredet. Vielleicht sollten wir uns einfach mal ein paar anschauen. Die Regie kann uns vielleicht etwas einspielen und ich wäre den Herren sehr dankbar, wenn Sie etwas dazu sagen könnten.
Was Sie hier sehen, ist eines der größten menschengemachten Löcher, die es in der Erdoberfläche gibt. Eine der größten Kupferminen der Welt in Südamerika. Ein riesiges Gebiet, das dort aufgegraben wird, um Kupfer zu gewinnen, auch andere Rohstoffe zu gewinnen, mit verheerenden Folgen zum Teil auch für die Umwelt, denn die Abraumhalden, die dort angelegt werden, die sind gigantisch groß und dort werden viele Schadstoffe, die bei der Kupfergewinnung frei werden, einfach abgelagert und die werden durch den Wind in die Umgebung verblasen und führen zu ganz erheblichen Schäden auch bei der Bevölkerung, die dort in der Region lebt.
So, dann vielleicht das nächste Bild.
Das kann ich vielleicht kommentieren. Das ist Grönland oder ein kleiner Teil von Grönland. Sie sehen diese weiße Straße, das ist ein Gletscher. Eis ist ja zähfließend, Eis bewegt sich und da fließt der Gletscher zwischen diesen Fjorden hinaus bis in den Ozean und dort kalbt er, so sagt man das, bricht er ins Meer. Und die grönländischen Gletscher bzw. das Inlandeis, dieses 3000 Meter dicke Eis, das auf der großen Insel Grönland drauf liegt, das wird weniger, das drängt nach außen und verändert natürlich nicht nur in Grönland die Welt, sondern auch bei uns die Welt. Und das muss man selber gesehen haben. Ich war zum Beispiel 1995 unterwegs von Sibirien Richtung Nordpol, um dann über das Eis, das Backeis Kanada zu erreichen. Inzwischen kann man das mit dem Schiffchen zum Teil machen, weil da kein Backeis mehr ist. Das Backeis schwindet mächtig, es wird alle Jahre dünner. Das Backeis ist ja ganz was anderes als das Inlandeis. Und wenn das ganze Backeis am Nordpol geschwunden sein sollte, wird sich auch unser Klima in Europa ändern. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten erleben, dass große Handelsschiffe über die Nordwestpassage, das ist eine Fahrstraße, eine Wasserstraße zwischen den kanadischen arktischen Inseln, befahrbar wird. Die war in den letzten paar tausend Jahren zugefroren. Amundsen war dann der Erste, der vor 100 Jahren da durchfuhr. Auch die Nordostpassage zwischen Sibirien und dem arktischen Backeis, die ist jetzt offen. Da kann man Schiffchen fahren, da kann man große Containerschiffe hin und her schicken. Das verändert natürlich wieder, vielleicht sogar positiv, unsere Welt, weil dann die Handelswege nicht mehr so lang sind, wie sie heute sind, über Indien oder über Südafrika oder über Südamerika.
Das nächste Bild zeigt uns erneut eine Eiswüste, aber eine Frage vorneweg, Herr Meissner. Wir haben es gerade auf dem vorgehenden Bild gesehen. Ersparen Sie mir ganz viele Zuschauerpost, wenn Sie mir sagen, warum Grönland rot ist auf diesem Foto.
Wir benutzen, um die Vegetation besser untersuchen zu können, nicht nur das sichtbare Licht, also nicht nur das, was wir mit unseren Augen sehen können. Die Satelliten sehen sozusagen mehr. Die sehen in Spektralbereiche hinein, die wir nicht sehen können. Andere Tiere können das, aber wir können das nicht. Und die Falschfarbendarstellung, wie wir es nennen, von Infrarotbildern in diesem Fall, führen dazu, dass wir Vegetation besser unterscheiden können. Das heißt, es hilft uns, Dinge besser sehen zu können. Und wenn man Infrarotbilder benutzt, dann wird Vegetation aufgrund der Darstellung am Computer einfach rot.
Also den Satelliten dürfen wir uns jetzt tatsächlich so vorstellen, wie eine Metallkugel, die da oben auf dem Himmel schwebt, mit um die Erde läuft und es ist eine normale Kamera drin, sondern es sind sehr hochauflösende und sehr spezielle Kameras, die eben alles andere als normale Fotos machen.
Ja, es gibt eine ganze Reihe auch noch unterschiedlicher Techniken, die zum Einsatz kommen. Es ist ja ganz, die Fragestellung ist ja ganz unterschiedlich. Wenn ich Wetter beobachten will, dann muss ich nicht so genau das im Detail erkennen können, aber ich brauche sehr oft ein Bild. Also alle 15 Minuten kriegen wir Bilder von Wettersatelliten, damit man eben die Wolken, die hauptsächlich das Wetter beeinflussen, dass man deren Bewegung gut sehen kann, Windrichtung, Windgeschwindigkeiten rauskriegen kann. Wohingegen, wenn man Stadtplanung macht, dann braucht man ein gestochen scharfes Bild. Da will man jede Straße sehen können, da will man unterscheiden können, ist das eine Unterführung, eine Überführung. Das sind Karten, da haben wir eine Auflösung heute von etwa einem Meter am Boden. Das müssen Sie sich so vorstellen, der Satellit fliegt in der Höhe von etwa 800 Kilometern und schaut auf die Erde runter. Sie haben eine Auflösung von einem Meter, da können Sie Fenster in Gebäuden erkennen, Dachfenster zumindest, weil wir ja von oben gucken. Das ist so, wie wenn Sie in München am Fernsehturm stehen und sich in Hamburg Häuser anschauen. So als Vergleich
das
mal.
Das kann man sich gut vorstellen, ja. München Fernsehturm und man schaut sich in Hamburg Häuser an. 800 Kilometer. Alle Bonheur. Wir schauen jetzt, wenn ich das als Laie richtig sehe, auf so eine Megacity.
Oder? Ja, was wir sehen ist das Stadtgebiet, dass Sie jetzt nicht wieder die Post bekommen, damit ich nichts Falsches sage. Ich denke, dass es Sydney ist. Links unten im Bild die olympischen Anlagen zu erkennen von der Olympiade in Sydney. Oben die Bucht von Sydney, gerade oben die Brücke abgeschnitten. Das ist ein solches Bild, ein Meter Auflösung, zur Dokumentation der Veränderungen von Megacities bei Sydney oder auch in Deutschland ist das nicht so ein Problem, weil man hier sehr gute Karten hat und auch ständig aktualisierte Karten hat. Aber in anderen Regionen der Welt, in Afrika, in Südamerika oder auch in großen Teilen Asiens, sieht das anders aus, weil man eben keine vernünftigen Daten hat. Und Daten sind die Grundlage jeder vernünftigen Planung. Und um eben bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, es geht los bei der Abwasserplanung oder bei anderen Aspekten der Megacities, ja, braucht man eben vernünftige Informationen.
Das nächste Bild, da geht es, wenn ich das Buch richtig gelesen habe, um Flugverkehr. Ein erstaunliches
Bild. Richtig, was Sie sehen, ist der Kanal zwischen England und Frankreich, also rechts unten die französische Küste, oben links die Küste von England. Und diese Wolkenstreifen, die Sie im Bild erkennen, das sind Kondensstreifen, man-made clouds von Flugzeugen in erster Linie, die dazu führen, dass sich in großer Höhe, 10 Kilometer und höher, kalte Wolken bilden, die dann, das sehen Sie auch, so ein bisschen verweht werden durch den Wind und die einen Einfluss haben auf den Strahlungshaushalt. Man geht davon aus, dass in den nächsten 20 Jahren sich der Anteil dieser künstlichen Bewölkung auf etwa 5% hochhangeln wird. Und das ist eine sehr hohe Zahl.
Kommen wir vielleicht zu unserem Gespräch über das Buch und über den Wandel zurück. Herr Messner, Sie schreiben in Ihrem Text über Anpassung. All Ihr Wissen haben Sie aus der Wildnis gewonnen, nicht aus Büchern, nicht aus Bibliotheken. Natur bedeutet Anpassung. Verstehe ich diesen Satz in diesem Zusammenhang richtig?
Also ich selber habe ja nicht studiert, ich habe kein Instrumentarium, um ein solches Buch, Der globale Wandel, zu schreiben. Ich schöpfe mein Wissen mehr aus der Praxis, aus der Natur. Ich war vor Ort. Und die Natur ist ja etwas, was sich immer wandelt. Die Natur ist immer neu, die Natur ist immer kreativ, die Natur ist immer chaotisch. Im Grunde gibt es keine Naturkatastrophen. Die Naturereignisse werden nur für uns Katastrophen, wenn wir mit hineingezogen werden. Wenn eine Lawine niedergeht im Himalaya und kein Mensch in der Nähe ist, dann ist es keine Katastrophe, da geht die Lawine nieder. Wenn ein Zyklon entsteht und kein Mensch in Mitleidenschaft gezogen ist, ist es keine Katastrophe. Aber natürlich, wenn der Mensch 7 Milliarden auf dieser Erde ist, also eine große Zahl, dann ist fast jedes Naturereignis für die betreffende Menschheit eine Katastrophe. Aber wir werden nicht nur in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten gegensteuern müssen, uns vielleicht in unserem Verhalten verändern müssen, vor allem in unseren Ansprüchen zurücknehmen müssen. Es wird darauf ankommen, dass wir verzichten lernen auf zu viel Autofahren, auf zu viel Fliegen, auf Ausbeuten dieser Erde bis Extremis. Wir müssen uns auch lernen anzupassen. Der Mensch hat auf dieser Erde nur überlebt, weil er sich angepasst hat. Es ist nicht so, wie es heute vielfach erzählt wird, dass Darwin behauptet hätte, Survival of the fittest, der Fitteste überlebt. Darwin hat gesagt, der Bestangepassteste überlebt, auch im Tierreich. Die Tiere haben sich immer wieder angepasst, den Umweltbedingungen. Und wir müssen auch lernen, uns anzupassen, um nicht unterzugehen. Jetzt müssen sie im Moment gerade lernen, sich den neuen Wirtschaftsbedingungen und finanziellen Bedingungen in dieser globalen Welt anzupassen. Denn die Welt hat sich in wenigen Monaten radikal verändert, was das Wirtschaftsleben bzw. die Finanzwelt angeht. Und das ist auch globaler Wandel.
Aber da spricht jetzt ja auch der Politiker Reinhold Messner. Wenn Sie sagen, wir müssen uns anpassen, dann läuft das in unseren Ländern über parlamentarische Prozesse. Aber sind die überhaupt in der Lage, diese Anpassung zu erzwingen in einer Zeit, wo Politik immer populärer werden muss, wo die Politiker in Wahlperioden von 4 Jahren, von 5 Jahren denken?
Das Hauptproblem ist wohl, dass es sehr schwierig ist, für die Ökologie, auch für die Wirtschaft, ich würde fast sagen für alles, früher oder später weltweit Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir bräuchten im Grunde heute schon eine Weltregierung. Wir haben die EU hingekriegt, die EU ist ein positives Friedensmodell, aber heute, wenn die Europäer sich entscheiden, dass wir weniger CO2 ausstoßen dürfen, vernünftigerweise, machen die Chinesen vielleicht nicht mit und die stoßen inzwischen, weil sie auch Auto fahren wollten, weil sie den gleichen Lebensstandard erreichen wollen wie wir, viel mehr CO2 aus. Amerika, Russland, China, Indien, die Welt verändert sich im Moment. Im Moment verschiebt sich auch das Leadership von Amerika, vom Westen, nach dem fernen Osten. Und diese Veränderungen müssen wir wahrnehmen, die müssen wir begreifen. Dann können wir natürlich als EU uns in der Welt positionieren und gegensteuern, wenn die Politiker den Mut haben, das ist die große Frage. Aber jetzt haben Sie sicherlich alle in der Zeitung gelesen, allein durch diese Finanzkrise war die deutsche Bundeskanzlerin, die ich hochschätze, gezwungen, die ökologischen Versprechen, die ökologischen Vorgaben wieder zurückzunehmen, weil das sonst zu viel auf einmal wäre. Und wir werden sehen, was am Ende übrig bleibt. Und ich bin eben der Meinung, dass die Ökologie immer außen vor bleibt, wenn andere Probleme auftauchen. Aber das ist nur meine Erfahrung als Politiker, weil ich selber in Gremien saß und mitdiskutiert habe. Ich wünsche mir, dass die Bürger in erster Linie verstehen, was passiert, dass sie mitdenken, mitwählen können. Wir können viel besser wählen, wenn wir die Welt begreifen. Aber auch der Einzelne kann natürlich gegenreagieren, er kann reagieren, aber er muss sich auch anpassen. Das Anpassen ist sehr wichtig, weil sonst früher oder später die Verzweiflung kommt, beziehungsweise die Gegenreaktion, Augen zu und durch und einfach abwarten. Und das ist nicht unbedingt ein guter Status für ein Land, für eine Nation oder für einen Kontinent.
Dr. Meissner, Politik ist nicht Ihr Geschäft. Ihr Geschäft sind die Daten, sind die Fakten, ist die Naturwissenschaft. Vielleicht in dem Zusammenhang sind Sie vielleicht eher zu beneiden für Ihre Aufgaben als die Politiker. Ich würde ganz gern mit Ihnen nochmal auf die Bilder aus diesem Band zurückkommen und auch auf die Frage, Sie sagten, ich habe es gelesen, es handelt sich um gerechnete 3D-Aufnahmen beziehungsweise um Geovisualisierungen. Was ist das? Und dazu diese schönen Aufnahmen hier der Palme in Dubai.
Also worum es uns geht ist, und das greift ja genau da rein, was Herr Meissner gerade sagte, wir wollen, dass die Leute verstehen. Wir wollen, dass die Leute verstehen, was die Wissenschaft macht, was wir tun. Und wir wollen verstehen, dass die Leute verstehen, was passiert auf der Welt. Und um den Leuten das zugänglich zu machen, zum Teil haben wir es hier mit komplexen physikalischen Messdaten zu tun, müssen wir diese Daten so darstellen, dass auch die Leute was damit anfangen können, die nicht jeden Tag mit Satellitenbildern oder mit wissenschaftlichen Daten zu tun haben. Und das verstehen wir unter dem Begriff Geovisualisierung. Geowissenschaftliche Themen, Zusammenhänge, Daten so darzustellen, dass sich der Inhalt und dass sich ja auch die Zusammenhänge für jeden erschließen können. Und das ist genau das, was wir hier in diesem Buch versucht
das
haben.
Das sind jetzt aber zum großen Teil keine Fotos im herkömmlichen Sinn, sondern es sind gerechnete Bilder, die aus Datenströmen von Computern erstellt wurden. Ist das richtig?
Genau, das ist genau der Punkt. Wir haben es nicht mit Kameras, nicht mit einer Digitalkamera im üblichen Sinne zu tun, sondern mit abtastenden Geräten, die physikalische Messwerte liefern, die das regelmäßig tun, über riesige Flächen, insbesondere in Gebieten, die für uns schlecht zugänglich sind, Polarregionen, Regenwälder oder hier die Rubalkali-Wüste, eine der größten Sandwüsten der Erde. Das sind Gebiete, da kommt man nicht hin, da gibt es wenig Daten, da gibt es wenig Informationen und die kriegt man nur aus dem All. Und diese Daten werden digital zur Erde gefunkt und müssen dann verarbeitet werden und in eine Form gebracht werden, dass man damit arbeiten kann. Zum Beispiel auch in eine Kartenprojektion gebracht werden, damit man sie überlagern kann mit anderen Daten. Und das ist das, was wir machen und das ist unser Anliegen.
Wie alt sind die Aufnahmen, die Sie für dieses Buch ausgewählt haben? Kann man da ungefähr etwas sagen? Sind sie aus dem letzten Jahr oder aus ganz verschiedenen Zeitepochen?
Also der erste Satellit ist 1960 hochgegangen oder hat 1960 das erste funkübertragene Bild zur Erde übertragen. Erst später kamen dann diese berühmten Fotografien der Apollo-Astronauten, die kamen erst Ende der 60er Jahre. Unsere Daten gehen so weit zurück, wie es geht, weil wir natürlich vergleichen wollen. Bilder aus dem Regenwald haben wir dabei, die sind von 1979, 1980. Das sind, dürften so die ältesten sein, vielleicht einzelne Bilder noch ein bisschen älter. Die neuesten sind von Ende 2007, also neu.
Aber diese Art der Welterkenntnis ist eigentlich ein Kind des Kalten Krieges, stimmt das? Die Militärs haben
es ist zumindest so, dass es auch militärisch sehr stark genutzt wird und wurde. Aber die ersten wissenschaftlichen Satelliten waren eigentlich für die zivile Forschung, insbesondere für die Wettervorhersage. Denn Wetter ist ein großer wirtschaftlicher Faktor, Flugverkehr, Schiffsverkehr, Sicherheit, Taifune, Tornados, Hurricanes. Und dafür hat man die ersten Satelliten eigentlich ins All gebracht, um die Wettervorhersage zu verbessern. Und das ist auch gelungen.
Jeder kennt heute GPS, viele Leute haben es mittlerweile im Auto, nutzen es kostenlos. unangenehmes Thema, ich gebe es gern zu, aber kann man etwas über die Kosten sagen, was so ein Foto kostet oder was ein Satellit im Jahr kostet, dass man mal eine ungefähre Vorstellung bekommt, oder ist das alles etwas schwierig zu berechnen? Ich überfalle Sie jetzt auch mit dieser Frage, weil sie mir gerade einfällt.
Da tue ich mir auch ein bisschen schwer. Also ein Satellit ist nicht billig, das ist klar. Allein der Launch kostet schon,
muss ja
je nach Satellit, zwischen 10 werden, ja, und 50 Millionen. Also nur, um das Ding hochzuschießen. Ja. Ich kann wenig sagen über die laufenden Betriebskosten, aber Tatsache ist, dass die Erhebung von diesen Daten pro Fläche, insbesondere in unzugänglichen Regionen, sehr viel günstiger ist, als wenn ich ein Forscherteam oder ein Team dorthin schicke, das die Daten vor Ort erhebt. Also auch wenn der Satellit relativ teuer ist, bekomme ich wertvolle Informationen. Das ist auch die Frage, was rechnet man für Kosten rein? Ich kann da leider keine Zahl geben.
Aber ein schöner Nebeneffekt ist, dass so ein Buch der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. An welche Leser haben Sie dabei gedacht? An welche Schauer, muss man ja schon beinahe sagen? An welche Zuschauer?
Das ist ja eigentlich das dritte Buch einer Serie. Das erste, Kunstwerk Erde, erschien 2000. Dann Berge aus dem All zusammen mit Reinhold Messner. Und jetzt Globaler Wandel, alles Satellitenbilder. Und mit diesem Buch wenden wir uns natürlich insbesondere an die interessierte Öffentlichkeit, Leute, die sich mit dem Thema mal auf ein bisschen unterhaltsamere Weise, in Anführungszeichen, auseinandersetzen wollen. Leute, die aber auch ein Interesse haben. Wir haben mit dem Rüdiger Glaser einen Kollegen von der Universität Freiburg, auf dessen Idee auch das Thema zurückgeht, der sehr interessante Texte geschrieben hat, die sich gut lesen lassen. Es ist ja so eine Kombination aus Leuten, die optisch interessiert sind, aber eben also an optisch guten, schönen Bildern interessiert sind, aber eben auch daran interessiert sind, an der Thematik mal ein bisschen was zu lesen. Es sind auch ausführliche Bildbeschreibungen dabei.
Sie sagten gerade spannende Texte und optisch gut anzusehen. Das ist auch das zweite Buch, über das wir kurz reden wollen. Das ist das neue Buch von Reinhold Messner. Ich darf es Ihnen einfach mal so in die Hand drücken, weil es dann vielleicht für die Kamera besser zu sehen ist. Sie haben ein ganz persönliches Buch geschrieben, Diamir, König der Berge, Schicksalsberg Nanga Parbat. Nun bin ich mit Bergsteigen nicht so vertraut, aber ich glaube, Sie waren ja mindestens einmal oben, und das ist ein sehr persönlicher Bericht von Ihrer Besteigung.
Es ist in erster Linie die geschichtliche Aufarbeitung über die Besteigungen des Nanga Parbat. Das ist dieser Berg im Westen des Himalaya. Übrigens, auch hier drinnen sind Bilder aus der Luft, allerdings nicht vom Satelliten, sondern vom Flugzeug. Erstmals wurde der Nanga Parbat aus der Höhe des Gipfels fotografiert. Wenn man einen Berg von unten nach oben fotografiert, dann schaut der nach nichts aus. Von oben nach unten sieht man die Tiefe, man sieht die Geografie viel besser. Jeder Mensch, der sich einigermaßen kundig machen will über die Geografie, über die Gletscher, über die Eisabbrüche, kann das da drinnen sehen. Natürlich habe ich inzwischen auch, ich kenne den Nanga Parbat seit bald 40 Jahren, gesehen, wie sich dort das Eis verändert. Auch dort schwindet das Eis. Die riesigen Eisstücke fallen vom Berg herunter. Also der globale Wandel findet ja auch in den Bergen statt. In den Alpen verschwinden die Gletscher. Der Permafrost schwindet, die Andengletscher schwinden, und damit hängen wieder globale Veränderungen zusammen. Wir haben zum Beispiel weniger Wasserkraft in Zukunft, um unsere Elektrizitätswerke zu speisen. Wir werden zu wenig Süßwasser haben in Mitteleuropa, wenn die Alpengletscher weg sind. Das Gleiche gilt im vermehrten Maße für den Himalaya, der ja ganz Asien mit Süßwasser speist. Und wenn diese Gletscher alle verschwunden sein sollten, dann ist in Asien natürlich große Katastrophe, weil die großen Ballungszentren nicht mehr mit Süßwasser versorgbar sind, die Bewässerung ausbleiben muss, die Stromerzeugung zurückgenommen werden muss und. Also hier geht es weniger um dieses Thema, sondern um den Zugang des Menschen seit 115 Jahren zu einem der 8000er. Der Nanga Parbat ist der erste große Berg, der versucht worden ist, von Engländern natürlich. Ich habe vorher gesagt, bei Sossibis das Tagebuch dieser ersten Expedition 1895 erworben und darauf aufbauend dann eben weltweit alle Unterlagen zusammengesucht und die Geschichte völlig neu erzählt mit einmaligen Bildern.
Das heißt, Sie sind wirklich dann doch ins Archiv gegangen und haben dort Ihr Wissen über die Besteigungsgeschichten dieses Nanga Parbat recherchiert.
Richtig, ja, klar. Wenn ich eine historische Arbeit schreibe, dann habe ich die Verpflichtung nachzuschauen, wie das früher war. Meine Geschichte kenne ich selber. Natürlich kann ich sehr viel besser als ein Nicht-Alpinist in die Welt auch früherer Bergsteiger hineingehen, also geistig die Ängste, die Sorgen, die Glücksgefühle beschreiben, die die auch gehabt haben. Aber die Fakten, die Daten, deren Unterlagen muss ich natürlich vorher studiert haben. Und gerade die großen Tragödien der 30er Jahre. 1934 sind 10 Bergsteiger am Nanga Parbat in einer Expedition gestorben. 1937 sind 16 Mann in einer einzigen Nacht von einer Lawine verschüttet worden an diesem Berg. Das sind noch viel schlimmere Katastrophen als jene, von denen Sie heuer im Sommer in der Zeitung gelesen haben. Am K2 und am Nanga Parbat gab es ja wieder eine Tragödie. Und all diese Geschichten sind nur begreifbar, wenn man eben die Bilder dazu zeigt, wenn man erklären kann, warum das damals passiert ist. Wenn es damals schon das Satellitentelefon gegeben hätte, wäre das alles nicht passiert, weil sich die Leute vorher über Wetterzentren kundig gemacht hätten. Also auch das Bergsteigen verändert sich aufgrund der Satelliten, die oben sind, um unsere Satellitentelefone zu speisen. Es verändert sich, weil die Berge sich verändern und vieles andere mehr.
Und trotzdem kritisieren Sie, um nochmal auf das erste Buch zurückzukommen, in Ihrem Text, den Massentourismus, den es mittlerweile auch zum Mount Everest zieht, und sprechen davon, er sei doch der höchste Fluchtpunkt menschlicher Eitelkeit. Und der dürfte doch nicht von einfach wie ein Massentourismusziel wie der Ballermann in Mallorca von Hunderten besucht werden. Nur was wollen Sie dagegen tun?
Also natürlich kann ich solche Entwicklungen nicht aufhalten. Entwicklungen sind Entwicklungen. Aber ist es notwendig, nachdem es ja nicht notwendig ist, auf die Berge zu steigen? Die Welt aufzuschlüsseln, die Welt zu zeigen, damit sie jeder begreift, das finde ich, ist eine nützliche Angelegenheit. Bergsteigen ist nicht nützlich. Das ist die Eroberung des Nutzlosen. Und es ist nicht notwendig, all diese Berge zu verdrahten und mit Seilen zu verhängen und Leitern zu bauen, auf das jedermann da hinaufgebracht, hinaufgezogen, hinaufgeschoben werden kann. Wenn jemand in Eigenregie, in Eigenverantwortung, ohne die Berge in Ketten und in Leitern zu legen, da hinaufsteigt, bitte soll er es tun. Oder sie. Inzwischen steigen die Frauen gleich tapfer auf die Berge wie die Männer. Aber deswegen dürfen wir die Werte der Berge, die Erhabenheit, die Stille, die Entschleunigung, die zum Bergsteigen gehört, nicht einfach wegnehmen. Also man hat ja diese Berge wirklich zu einer Art Disneyland gemacht. Am Mount Everest können Sie heute den Aufstieg buchen und dann wird vorher von Hundertschaften von Einheimischen ein Weg präpariert bis zum Gipfel. Nicht gerade eine Autobahn, aber es wird ein Steig präpariert mit kleinen Hüttchen, wo Sie Suppe und Tee fassen können, mit Sauerstoffdepots, also Sauerstoffflaschen liegen dann bis zum Gipfel, dass man die wechseln kann, mit Führern, die mitgehen und immer ein bisschen aufpassen, wie im Kindergarten. Und dann können die Leute raufgehen und das kann man kaufen, wie eine Reise nach Sydney oder in die Türkei oder wo auch immer hin. Und wenn es gut geht, kommt man auch wieder zurück. Ist immer noch anstrengend und gefährlich. Aber es hat mit dem, was selbstständiges Bergsteigen ist, nichts zu tun. Und das selbstständige Bergsteigen ist ja das, was uns Erfahrungen schenkt über uns selber. Wir steigen ja nicht auf die Berge, um die Berge zu erobern. Für wen auch? Also wenn Sie dann in Nordpol eine Fahne positionieren unter Wasser, was die Russen kürzlich getan haben, die haben ja 4000 Meter Tiefe unter dem Meeresspiegel, genau am Nordpol, die russische Fahne positioniert, um zu sagen, das gehört uns. Übrigens, die Amerikaner sind am Südpol seit den 50er Jahren und sagen, da sind wir und das verteidigen wir, da geht es um die Rohstoffe. Aber beim Mount Everest ist nichts herunterzuholen. Da wächst kein Gemüse, da oben ist kein Öl zu holen, da ist kein Gold oben. Es ist im Grunde gar nichts herunterzuholen, außer persönliche Erfahrungen. Aber die gehen verloren, wenn ich den Berg zum Trampelpfad oder zum Disneyland mache. Und deswegen wehre ich mich gegen diese Verdrahtung und Verfälschung der Berge. Die Leute sollen rückbergsteigen. Ich habe nichts gegen den Tourismus. Aber ich habe etwas, wenn man die Berge dafür als Obgefahrenräumen macht. Der Berg ist gefährlich. Auf den Berg soll jeder gehen, der die Verantwortung trägt, in Eigenregie, aber nicht im touristischen Stil. Der Bergsteiger beginnt dort, wo der Tourismus aufhört.
Und wir müssen leider an dieser Stelle auch aufhören. Unsere halbe Stunde ist vorbei. Herr Meissner und Herr Messner, ganz herzlichen Dank.
Danke schön. Danke.